Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend, was auch immer, wann ihr uns hört. Hier ist die Folge 551 des Sneakpods vom 27.08.2018. Jetzt sage ich mal das Datum heute dazu. Vielleicht hören Leute das ja erst irgendwie 2020 oder so. Und in diesem jetzt nicht mehr ganz so heißen Sommer besprechen wir für euch Black Klansman, den neuen Film von Spike Lee. Und dazu sitzt mir gegenüber die studentische Aktivistin Claudia Nördinger.
Guten Tag. Und der erste afroamerikanische Polizist ist Robert Krüger.
Hi. Ist ein wortkarger Polizist. Ja, Black Klansman. Ich habe viel gehört, aber irgendwie mir nichts merken können. Und du musst uns jetzt erzählen, worum ging's.
Ja, also ich war tatsächlich mal wieder in der Sneak. Dieser neue Spike Lee-Film, den Trailer sieht man ja schon eine Weile. Ich muss zugeben, während er bei vielen heiß erwartet war, ich habe mir nicht so viel versprochen, weil ich ein bisschen befürchtet habe, dass ich das alles so etwas, im Englischen würde ich sagen, cartoonisch finde, die Figuren. Die Geschichte ist basiert tatsächlich auf den Memoiren eines Polizisten namens Ron Stallworth, der in Colorado in den 70ern, in den späten 70ern der erste African-American Polizeimann wurde. Und der erzählt eben in seinen Memoiren, ja, wie das dann abgelaufen ist, und vor allen Dingen eben relativ schnell hat er undercover gearbeitet, und es hat sich so ergeben, dass er einen Kontakt zum Ku Klux Klan hergestellt hat am Telefon und dann im Prinzip den Klan infiltriert hat, nur dass er das natürlich nicht selbst machen konnte als Schwarzer, sondern dann eben ein weißer Kollege hingegangen ist, aber er eben nach wie vor die Person war, die den Kontakt in erster Linie gehalten hat und Verbindung hergestellt hat, und eben, also es war im Prinzip seine Ermittlung. Ja, und der Film erzählt diese Geschichte. Und also ich wäre gerne sehr, sehr vorsichtig, weil so vieles an diesem Film so ungewöhnlich ist, und ich finde am allerschönsten, wenn man vorher nicht weiß, was kommt. Der Film ist einerseits eben diese tatsächliche Geschichte, also eine Kriminal-Undercover-Ermittlungsgeschichte, Biografie eben auch ein Stück weit über diesen Polizisten. Der Film ist auf jeden Fall auch eine Komödie in gewisser Weise. Der Film ist Kommentar zur heutigen Rassenthematik in den USA und aktuelle Politik auf jeden Fall auch. Also diese Verbindung wird durchaus hergestellt. Also er macht sehr vieles auf einmal, und das Ganze macht er mit einem, ich tue mich wirklich schwer, weil es gibt Dinge, die ich nicht verraten möchte, aber der macht es mit einem Flair, so dass er wandelt zwischen dem, sagen wir, bedeutungsschwer historischen und dem groovig, cool, zum Teil auch komödiantischen. Es gibt auch Anleihen beim Blaxploitation-Film, also dieser Style wird durchaus auch bedient. Überhaupt ist der Film auch sehr stylisch. Er hat einen tollen Soundtrack, der Überraschendes macht, auf eine sehr, sehr kluge Weise. Also der Film hat mich wirklich in praktisch jeder Hinsicht überrascht.
Das glaube ich jetzt sofort nach dem, was du gesagt hast, weil ich mir gerade nur schwer vorstellen kann, wie das alles mit dieser Thematik zusammenpasst.
Ja.
Ja, okay.
Also es ist ein sehr ungewöhnlicher, also ich finde, ich kenne keinen anderen Film, der so ist wie dieser Film. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich einen anderen Film kenne, der ins gleiche Genre gehört. Irgendwie macht er so sein eigenes Genre auf, und er schafft es eben auf eine sehr einzigartige Weise, sowohl wirklich pointiert und bitterböse zu sein und gleichzeitig eben cool und lustig und wirklich unterhaltsam und sowas. Also alles auf einmal. Es ist wirklich, ich finde, der Film ist wirklich ein großer Wurf und nichts, was man so erwarten würde. Sehr gute Darsteller auch. Die Hauptrolle wird gespielt von John David Washington, den ich jetzt nicht so kannte. Adam Driver spielt auch mit. Ein paar andere recht bekannte Gesichter. Topher Grace. Ja, also es ist, finde ich, ein wirklich toller Film. Ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Ende des Jahres für mich mit Sicherheit unter den Besten des Jahres.
Also auch so Oscar-Kandidat und so weiter?
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also bestimmt einige, also ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass er ein paar Oscars gewinnen wird, ob er jetzt dann die großen abholt. Aber bester Film ist eine Möglichkeit, meiner Meinung nach. Auch bestes Drehbuch vielleicht. Bester Soundtrack. Naja gut, wir haben natürlich dann die Konkurrenz von You Were Never Really Here. Fußnote zu You Were Never Really Here. Da habe ich gesagt, als ich den hier besprochen habe, dass ich ihn mit 9 Punkten bewerte, mit der Option, vielleicht nochmal nach oben zu korrigieren. Das möchte ich hiermit tun. Ich habe ihn nämlich wiedergesehen und bin der Meinung, dass es ein 10-Punkte-Film ist.
Ich habe gerade mal John David Washington nachgeguckt. Schauspielerisch hat er noch nicht so richtig viel gemacht, aber er war ein paar Jahre lang Footballspieler. Ist dann aber nicht in die NFL gedraftet worden, sondern hat umgeschwenkt auf Schauspielerei und die liegt in der Familie, denn er ist der Sohn von Denzel Washington.
Ach was, okay, hochinteressant. Ja, auf jeden Fall cooler Typ und füllt den Film aus. Also da hat man jetzt nicht das Gefühl, da hätte es irgendwie jemand Bekannteren gebraucht oder irgendwie so. Also er hat auch genau den richtigen Swag, den man für diese Rolle auf jeden Fall braucht.
Cool.
Ja, also rundum wirklich kluger und richtig geiler Film.
Dazu könnte ich eine Podcast-Episode empfehlen von einem Podcast, den wiederum der Stefan mir hier in der Sendung empfohlen hat. Und zwar der Podcast von Alec Baldwin, Here's the Thing. Und da gibt es eine Episode, ist auch noch gar nicht so lange her, müsste jetzt eine der letzten 2, 3 oder so sein. Da sitzt Alec Baldwin auf dem, oh Gott, ich würde sagen Tribeca Filmfest oder sowas, auf der Bühne vor Publikum und interviewt Spike Lee. Und da sprechen sie unter anderem nicht ausschließlich, aber auch über den Film. Und ich habe das ehrlich gesagt nur so mit einem Ohr gehört, aber fällt mir jetzt gerade wieder ein und vielleicht, wenn jemand das Thema vertiefen will, kann man sich da anhören, wie sich zwei Filmmenschen, wozu das Schöne daran ist immer, dass man sich sowohl für den Interviewer als auch für den Interviewten interessiert, was sonst, wenn es so Journalisten sind oder so, dann ja, dann interessiert man sich für die eine Seite und der andere stellt halt die Fragen. Aber hier ist es dann so, dass es dann auch so ein Zwiegespräch wird, wo auch Alec Baldwin halt so ein bisschen eigenes Zeug noch mit einstreuen kann und zum anderen ja auch eine interessante Person ist, die man vielleicht gerne zuhört.
Ja, er spielt ja auch sogar mit in dem Film, aber nur eine ganz kleine Rolle.
Ah, okay.
Also er taucht auf.
Okay, sehr gut. Das wusste ich nicht.
Der Film hat übrigens auch das Spotlight-Kinopublikum sehr überzeugt, ist auf den Platz 1 der beliebten Liste dieses Jahres bisher geschossen, mit einer Durchschnittsbewertung von 1,3. Das ist schon unfassbar. Und zwar wurde die Note 1 22 Mal vergeben, die Note 2 6 Mal, die Note 3 5 Mal und die Noten 4 bis 6 0 Mal.
Okay.
Also uneingeschränkt auf Platz 1 und da denke ich, also wie will man das noch überbieten? Das ist schon, ja, also hat das Sneak-Publikum ordentlich überzeugt und mich auf jeden Fall auch.
Okay, dann nehmen wir das mal als uneingeschränkte Guck-Empfehlung, Black Klansman.
Richtig, ich gebe 9 Punkte.
Okay. Deutscher Filmstart war schon letzten Donnerstag, insofern.
Ja, genau, ich habe es am Tag vor dem Filmstart im Sneak gesehen. Genau. Also könnt ihr jetzt sofort reingehen.
Genau, könnt ihr jetzt sofort Pläne fürs Wochenende machen, wunderbar. So, dann Droge der Wahl. Ich habe von dir schon im Vorgespräch gehört, dass das Wasser wieder die Wahl getroffen hat.
Richtig.
Ich habe einen mittelschwer belanglosen Supermarktwein.
Sehr schön.
Ich habe immer das Problem, dass ich, wenn ich beim Teegut bin und Rotwein kaufen soll und dann halt nicht mehr irgendwie Zeit habe, noch zum Weinhändler zu gehen, dann nehme ich halt aus dem Teegut irgendwas mit. Und bei Rotwein, ich stehe da immer davor und denke mir, was, also, ich, keine Ahnung, warum es ausgerechnet beim Teegut mir so schwer fällt, aber ich kriege da nie einen vernünftigen Rotwein gekauft, der was taugt. Vielleicht kann mir da jemand mal was empfehlen. Bei Weißwein weiß ich, beim Teegut, da gibt es so ein, zwei Rieslinge, die sind sehr tauglich und die kann man kaufen. Aber bei Rotwein stehe ich immer davor wie der Ochs vom Berg. Diesmal Carlos Ceres, Tempranillo, alte Reben, 2015 aus dem Rioja. Ist bestenfalls belanglos, aber ja, Flasche muss leer werden.
Empfehlen wir trotzdem mal. Nein.
Ja, nee, also der tut nicht weh, den kann man trinken, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich übermorgen noch weiß, wie das Ding hieß.
Okay. Aber wir haben es ja hier dokumentiert, insofern genau. Alles gut. Wir können das noch in Jahren nachhören. Ich werde es taggen und dann, es geht niemals verloren, diese Information.
Sehr gut, sehr gut.
Wir speichern alles Wichtige. Ja.
Und alles andere. gut, dann hätte ich eine Serie oder willst du erst noch einen Film machen?
Nee, mach ruhig mal eine Serie, ja, dann darfst du mal ein bisschen reden.
Genau, ich habe nämlich auch was relativ Aktuelles noch, denn wie das bei Netflix ja jetzt neuerdings immer so ist, oder nicht nur neuerdings, sondern eigentlich schon immer, droppen da die Serien-Neustarts dann immer gleich so die komplette Staffel und dann wird gebinged wie verrückt. Und jetzt hat man ja eine relativ große Werbewelle gesehen für die neue Netflix Zeichentrickserie und eben auch die neue Serie von Matt Groening, den wir eben alle kennen als den Creator, wie sagt man auf Deutsch, den Typ hinter den Simpsons und hinter Futurama. Der hat eine neue Serie, man sieht es der Serie auch sofort auf den ersten Blick an, man muss nur einen Blick auf einen Frame werfen, wo irgendwelche Figuren zu sehen sind, dann sieht man, dass das eine Matt Groening-Serie ist. Die sehen einfach alle aus, wie so seine typischen Charaktere eben so aussehen, wie die Simpsons halt so mit ihren Zähnen und diese Art, wie er die Gesichter zeichnet und so. Diese neue Serie, Disenchantment, mit viel Werbekampagne, mit viel Brimborium gestartet. Ich habe irgendwie Plakate in der U-Bahn gesehen und an Bushaltestellen und so. Und überall ist die Werbung dafür. Auf YouTube wird man es nicht mehr los. Die ganzen Pre-Roll-Ads, die im Moment laufen, sind alles irgendwie Disenchantment Trailer und Werbung. Also habe ich mir gedacht, gut, dann schaue ich da mal rein. Ich bin, um das vorwegzuschicken, zwar den Simpsons und Futurama nicht abgeneigt, aber ich habe nie da so reingefunden, dass ich das religiös geguckt hätte. Ich bin eher so ein South Park-Mensch, wobei ich nichts gegen die Simpsons habe und auch nichts gegen Futurama. Wenn ich mal eine Episode sehe, dann finde ich meist auch ganz lustig, aber fand auch den Simpsons-Film ganz okay, aber hat mich nicht so. Ich habe mich nie so reingezogen, dass ich es wirklich immer und immer geguckt habe. Disenchantment spielt jetzt in einem Königreich, so ein bisschen Mittelalter. Gleich in der ersten Folge haben wir einen kleinen Gag, der auf Game of Thrones Bezug nimmt. Das ist aber nicht so, dass es jetzt die ganze Zeit so wäre. Es spielt in diesem Königreich, so ein bisschen Mittelalter, so ein bisschen, es gibt Magie, ist möglich in dieser Welt, aber auch nicht so, dass jetzt jede Folge irgendwelchen Zauberquatsch enthalten würde, aber es gibt so Fabelwesen, also unsere Hauptfigur ist die Prinzessin Tiabini, die ist die Tochter von einem sehr grummeligen König, die leben da in einem Königreich namens Dreamland, in dem Schloss natürlich, mit so einem Dorf am Fuße und in dem Dorf sind so die armen Würmer, die da eben Fronarbeit machen müssen und dann gibt's eben natürlich das Königshaus, wo es dann noch so den Hausmagier gibt, der so ein bisschen der hat so ein weirdes Sexding im Keller laufen und dann gibt's eben die Königin, das ist so eine Angeheiratete von irgendeinem anderen Volk hinterm Sumpf, die hat so eigene, die ist so ein bisschen so eine Mischung aus einer Meerjungfrau und so einer Schlange und ich weiß nicht was, das ist eine ganz eigenartige Person, die mit einem russischen Akzent spricht im englischen Original, sehr lustig gemacht. Und eben diese Tochter, die im besten Teenageralter ist und immer ein bisschen was erleben möchte, ein bisschen durchdrehen will und ihr Leben ist ihr allerdings zu langweilig, weil der Vater ist ein bisschen Idiot, so im Sinne, dass er ein bisschen tump ist und also so im Wesentlichen darauf bedacht, gehuldigt zu werden und ansonsten soll ihm keiner auf den Sack gehen und wenn die Kleine irgendwas will, dann wird die immer abgekanzelt und eingesperrt und insofern typische Teenager-Probleme und dann kriegt sie relativ in der ersten Folge schon zwei Gesellen an die Seite gestellt, einen Elfen namens Elfo, der Name ist passend vergeben, und der ist aus dem Elfenland geflohen und landet da irgendwie bei ihr. Und dann gibt's noch einen Dämon. Die Geschichte mit dem Dämon, warum, von wem der geschickt ist und so weiter, das weiß ich alles selber noch nicht, weil ich noch nicht ganz durch bin durch die erste Staffel. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt gegen Ende der ersten Staffel schon aufgeklärt wird. Aber der kommt irgendwie aus der Hölle und ist da gesandt von Leuten, warum auch immer. Und der kommt von Lucifer und deshalb heißt die Figur passenderweise Lucy. Und das ist ihr persönlicher Dämon, der, und die beiden sind so ein bisschen der Engel und der Teufel auf der Schulter, die immer so ein bisschen versuchen, Beanie in irgendeine Richtung zu zerren. Der Teufel immer, oder dieser Dämon so ein bisschen in Richtung, hier trinkt doch noch ein Glas und hau ihm auf die Mütze und so weiter. Und Elfo ist so die Unschuld vom Lande, die immer süß und nett sein will. Aber die beiden Figuren sind nicht nur das, sondern die sind auch für sich genommen, haben die noch eigene Stories, ein kleines bisschen. Und Lucy ist sofort meine Lieblingsfigur geworden, weil der ist einfach so trocken vom Humor, so gemein auch oft, aber irgendwie auch so, der sagt halt immer die Dinge, die man manchmal selber auch denkt. Auch wenn es dann manchmal noch ein bisschen krasser ausdrückt, als man es selber vielleicht ausgedrückt hätte, aber eigentlich ist er so die, ich will nicht sagen die Stimme der Vernunft, das wäre falsch, aber er ist so ein bisschen relatable, wenn man jetzt nicht aus einem Magic Kingdom kommt, sondern für uns als Zuschauer. Und am Anfang zieht sich ein bisschen, also mal übergehen dazu, wie ich das fand. Am Anfang dachte ich so, das hat aber Zeit alles so. Also da sind dann so Szenen drin, wie Elfo aus dem Elfenland am Anfang rausgekickt wird, wo uns dann minutenlang so das Elfenland vorgeführt wird. Und dann guckt man so auf die Laufzeit einer Folge und denkt sich, das hat aber alles Zeit hier. Und die erste Folge ist auch, glaube ich, ein bisschen länger als die anderen. Die Simpsons-Folgen sind wahrscheinlich wegen des Network-Formats halt so kürzer. Und bei Netflix ist das ja nicht gegeben, da können die ja länger sein und sind sie dann eben auch. Und ich habe so ein bisschen Pacing-Probleme gehabt in den ersten Folgen, aber entweder habe ich mich dran gewöhnt oder das ist besser geworden in den späteren Folgen, aber mittlerweile stört es mich nicht mehr so. Und es ist im Gegensatz zu den Simpsons hier jetzt auch, oder gegen wahrscheinlich auch zu Futurama, da habe ich nicht so wahnsinnig viel von gesehen, es ist eine längere Geschichte, also es ist wirklich im Wesentlichen wie so eine typische Serie heute, und was ja für Zeichentrickserien eher noch ungewöhnlich ist, dass man eine durchgehende Geschichte erzählt, die dann auch immer weitergeht und nicht immer so einzelne Folgen, wo ein Problem und dann eine Lösung und dann sechs Witze und dann wieder alles back to start sozusagen. Das ist hier nicht so. Ein Stück weit ist es natürlich schon so, dass jede Folge irgendwie ein eigenes Problem mitbringt, aber es entwickelt sich eben auch über die gesamte Zeit eine größere Geschichte. Und wo das hinführt, weiß ich noch nicht. Die erste Staffel hat 12 Folgen. Die Folgen sind selbst immer so um die 30. Wie gesagt, die erste ist ein bisschen länger, die anderen sind dann so 28, 29, 32, irgendwie so. Da pendelt das immer. Und ich habe jetzt 6 Folgen gesehen, glaube ich, oder 5 oder 6. Also so ungefähr die Hälfte, und ich werde es zu Ende gucken, weil, ja, ich finde es doch ganz unterhaltsam. Ja, und sie sind nicht gelb. Also, ja, zumindest nicht richtig. und die Königin ist grün. Also sie haben wieder eigenartige Farben, aber das ist halt Matt Groening so. Und man erkennt es schon, also man erkennt diesen Matt Groening-Humor nicht nur an der Art, wie es gezeichnet ist, sondern auch so diese Gags, die so im Hintergrund passieren, Figuren, die nochmal irgendwas sagen, kurz bevor sie aus dem Bild gehen. Und also diese Art, wie die Gags strukturiert sind, man erkennt Matt Groening, also das schreit da nur so raus. Also man könnte das nicht verwechseln, dass das von irgendjemandem anders sein könnte. Also wenn man Simpsons und Futurama mochte, dann ist man wahrscheinlich sofort gut aufgehoben.
Sehr gut. Schön, das sind ja ein paar.
Ja, da gibt es den einen oder anderen, habe ich gehört.
Ja. Ich habe ja in Essen damals einen Freund gehabt, der über die Simpsons promoviert hat. Über Intertextualität und Intermedialität in den Simpsons.
Sehr gut.
Das war wirklich eine schöne Arbeit, muss man sagen.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Da habe ich, wie gesagt, zu wenig von gesehen, um das jetzt dann konkret wirklich lesen zu wollen. Auch wenn ich mir das gut vorstellen kann, dass es interessant ist. Wenn jemand so eine Arbeit über South Park geschrieben hat, wo ich alles gesehen habe, die würde ich lesen.
Das gibt's bestimmt auch.
Ja, mit Sicherheit.
Jo, sehr schön. Disenchantment.
So ist es. Okay. Also ist keine Enttäuschung, obwohl es so heißt.
Sehr gut. Jo, gut. Dann gehen wir nochmal zurück zum Film.
Ja.
Und besprechen das, was ich gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, fertig geschaut habe. Nämlich den norwegischen Film Bölgen oder Die Welle, The Wave, die Todeswelle auch als Untertitel, je nachdem, wo man es wie findet.
Ich wollte gerade sagen, es klingt schon so ein bisschen trashig.
Ja, also ich meine, es ist ein Katastrophenfilm aus dem Jahr 2015. Der Regisseur heißt Roar Uthaug. Und das, den kann man jetzt vielleicht kennen, weil der den neuen Tomb Raider Regie geführt hat mit Alicia Vikander. Mhm. Also hat sich offensichtlich doch ein bisschen auf den Plan katapultiert und eben durchaus auch mit diesem Film hier. Also das ist der Film, den er vor Tomb Raider gemacht hat. Er ist, ich glaube 2002 hat er für seine Abschlussarbeit bei der Filmschule diesen Student-Oscar gewonnen, also ein Short-Film. Also hat sich da schon so ein bisschen bemerkbar gemacht. Ja, und jetzt offensichtlich hat er sich nach Hollywood katapultiert. Hier sind wir noch in Norwegen bei Bölgen. Und zwar im touristisch sehr bekannten Geiranger Fjord, also einen der absoluten Naturhighlights von Norwegen. Und da sind wir auch gleich am Anfang des Filmes, fahren wir da rein entlang mit dem Auto und sehen so die absoluten, die Musteraufnahmen im Prinzip und denken uns erstmal, Norwegen ist schon ganz schön. Unsere Hauptfigur ist ein Geologe, der dort gearbeitet hat, eigentlich mit der Überwachung eben dieser Berge, die den Geiranger Fjord umranden. Und der hat aber seinen Job aufgegeben und will mit seiner Familie nach Stavanger ziehen. Also es hat sich im Prinzip gerade verabschiedet. Seine Frau arbeitet in einem Hotel dort und er hat zwei Kinder. Und jetzt kommt es eben zu einem Vorfall, also einer Naturkatastrophe, die mit einer Tsunami-Welle einhergeht. Und dann befinden wir uns in einem Katastrophenfilm in norwegischer Landschaft.
Okay.
Ja.
Und taugt es was?
Also ich finde, es taugt was tatsächlich. Es ist schon so, dass an ein paar Stellen du denkst, also jetzt so sagen wir an den absoluten katastrophenhohen Höhepunkt Stellen, du denkst, okay, wenn das jetzt von Hollywood gemacht wäre, dann würde das vielleicht noch teurer aussehen und sowas. Also da gibt es schon Stellen, wo du denkst, ist vielleicht jetzt nicht das Maximale der Tricktechnik, aber insgesamt doch selbst das auch sehr eindrucksvoll gemacht. Ich finde, diese Hauptfigur taugt gut für, also dafür die Geschichte irgendwie beieinander zu halten und der Film ist nicht so hysterisch, wie Katastrophenfilme sonst häufig sind und auch nicht so, also es gibt nicht so viel Heldenpathos, wie man das sonst manchmal sieht. Es gibt schon ein bisschen Heldenpathos, aber alles in einem, also finde ich, vertretbaren Rahmen. Man baut auf jeden Fall eine Bindung zu den zentralen Figuren auf. Ich finde, er ist wirklich sehr spannend. Also ich finde, er ist wirklich gut gemacht. Er sieht gut aus. Die Geschichte ist auf eine überzeugende Weise erzählt. Über den Schluss kann man vielleicht ein bisschen streiten, aber okay, das ist bei Katastrophenfilmen ja auch nicht selten so, dass, sagen wir, am Schluss unsere Suspension of Disbelief ein bisschen überstrapaziert wird. Aber
ja, das kommt okay, vor. Ja.
Ist vielleicht bei Katastrophenfilmen generell häufiger so. Aber er hat mich wirklich gut unterhalten und hatte für mich so alle Elemente, die ein Katastrophenfilm einfach haben soll. Also, dass du eben so die Aufregung und Anspannung fühlst und auch mit den Leuten mitleidest und es nicht einfach nur albern findest und so. Ich finde, ein wirklich guter Beitrag zum Genre. Und das aus Norwegen. Sehr für mich cool. Natürlich ein besonderer Genuss auch, gerade auch, weil in dieser Forschungsstation und so eben verschiedene Leute zusammengewürfelt sind, die ganz unterschiedliche Dialekte sprechen, norwegische. Und sowas finde ich halt immer toll, dadurch, dass ich eben in meiner Norwegenzeit auch an so einem Ort war, wo eben Leute aus allen Landesteilen zusammenkamen. Und für mich das immer so ist, wenn ich einen Dialekt von irgendwo höre, ich immer an bestimmte Personen denke und dann eigentlich sie auch immer gleich verorten kann, weil ich eben weiß, wo die herkamen und so. Insofern, das war so für mich so ein Zusatz. Schmankerl, aber auch abgesehen davon ist es wirklich ein sehenswerter Film.
Okay. Ich habe gerade Bölgen the Wave gegoogelt und bin dann erstmal verwirrt gewesen, weil ich bei einem dänischen Wohngebäude rausgekommen bin.
Das so wie bei uns in Frankfurt, die Welle.
Ja, so ungefähr. Es scheint irgendwie überall was zu geben, was die Welle heißt. Und das ist so ein tatsächlich sehr wellenförmiges Wohngebäude, was irgendwie mehrere Preise gewonnen hat und 105 Luxus-Apartments enthält. Und wie auch immer man das ausspricht, in Dänemark steht. Und dann war da aber zum Glück ein Link, wo stand, falls Sie den Film suchen, der genauso heißt, klicken Sie hier, wie das immer so bei der Wikipedia ist.
Ja, also ich glaube auf Amazon, wo man ihn ausleihen kann, ist er als The Wave abgespeichert.
Okay, nicht zu verwechseln mit dem deutschnamigen Film Die Welle, den wir auch, glaube ich, schon mal besprochen haben. Auch sehr sehenswert mit Jürgen Vogel.
Aber ein bisschen andere Thematik.
Ja. Völlig andere Thematik.
Aber auch destruktiv.
Und auch sehenswert. Und insofern, diese Wellendinger, alles mal googeln, alles mal angucken.
Genau, also schaut euch das ruhig an, wenn das Genre euch in irgendeiner Weise anspricht, dann ist das eine gute Option.
Ich hätte dann noch ein Handyspiel. Mhm. Also für Android und für iOS verfügbar. Insofern für nahezu alle Zuhörer und Zuhörerinnen eine mögliche neue Suchtquelle. Das Spiel heißt Hole Down, kostet ungefähr 5 Mark. Und wie erklärt man das? Hast du früher Breakout gespielt?
Nein.
Also Breakout war so in der Frühzeit der Computerspiele, oder das gab es eigentlich immer mal wieder, so ein Spiel, wo man am unteren Bildschirmrand hat man so eine Platte. Also früher war das einfach nur eine Reihe von Pixeln. Irgendwann später war das dann so, das aus wie so ein Skateboard oder sowas. Und mit den Tasten kannst du das rechts und links verschieben. Und dann gibt es im oberen Bereich des Bildschirms sind so Blöcke. Und dann gab es eine Kugel, die prallte dann irgendwie von den Blöcken ab, von den Wänden ab. Und eben im unteren Bereich hätte sie nach unten aus dem Bildschirm rausfallen können, wenn du das nicht mit deiner Platte da unten verhindert hättest, die du eben mit den Tasten rechts und links steuern konntest. Und dann hast du eben dafür gesorgt, dass diese Kugel, wenn sie nach unten kommt, dass du sie sozusagen ansteuerst und rechtzeitig, dass sie gegen dein Plättchen prallt und dann eben wieder hochgeht, statt eben unten aus dem Bildschirm rauszufliegen. Und wenn sie dann wieder hochgeprallt ist und hat oben so einen Block abgeschossen, dann hat dieser Block sich aufgelöst und das Ziel war halt, alle Blöcke wegzumachen, um ins nächste Level zu kommen. Und da gab es dann auch immer so Power-Ups, irgendwie hast du dann, was weiß ich, eine doppelt so breite Platte bekommen, das macht es ein bisschen einfacher, oder so Bestrafungsdinger, dann wurde deine Platte nur noch halb so breit, dann ist natürlich schwieriger, weil jetzt deckst du weniger Fläche ab, wo du die Kugel aufhalten kannst. Was immer toll war an Breakout und was jetzt die Ähnlichkeit zu Holdown ist, wenn man es geschafft hat, dass seine Kugel sozusagen, weil diese Blöcke da oben, die füllten nicht die gesamten Bildschirm oben aus, sondern da waren so Ränder also rechts und links und oben war so ein bisschen Rand noch zum Spielfeldrand hin. Das heißt, man konnte es schaffen, wenn man die Kugel gut getroffen hat, dass sie nicht von unten gegen einen der Blöcke prallt und direkt wieder zu einem zurückkommt, sondern dass man sie so in diesen Schlitz an der Seite reingeschossen hat und dann ist sie da in dem Schlitz so hoch gewandert und vielleicht sogar auf die Rückseite der Blöcke gekommen und hat dann da oben natürlich immer zwischen den Blöcken und der Wand und den Blöcken und der Wand und den Blöcken und der Wand und dann hast du richtig viele Punkte gemacht, ohne dass du was tun musstest. Und das ist so ein befriedigendes Gefühl gewesen, wenn man Breakout gespielt hat, dass man dann so, wenn man es geschafft hat, die da so reinzuschnippen, das konnte man so ein bisschen steuern durch bei Breakout, bei den guten Spielen, ließ sich das Ding so anschneiden und dann konntest du es so da hochschießen. Und dann hast du plötzlich so das halbe Level abgeräumt, ohne in Gefahr zu sein, dass dir die Kugel davon kommt, weil die war ja da oben gefangen. Und dann war das war dann gut, da konnte man das, wenn man das regelmäßig hingekriegt hat. Und bei Holdown ist es jetzt ein bisschen anders. Wir spielen von oben nach unten. Die Kugeln sind jetzt so kleine, es nennt sich Balls, also es sind schon irgendwie noch Kugeln, aber die sehen so irgendwie so langgezogen aus, wie so kleine Tabletten oder so. Die schießt man von oben runter und man kann ganz in Ruhe, man muss sie nicht zurückschießen, also man hat kein Plättchen mehr, sondern nur noch so eine Art Startpunkt. Und von dort aus schießt man die Kugeln nach unten und unten sind halt auch solche Blöcke, die abgeräumt werden müssen. Und die müssen aber teilweise mehrfach getroffen werden. Also man steht dann irgendwie drauf, was weiß ich, dieses Ding muss einmal getroffen werden oder das muss 6-mal getroffen werden. Wenn du es einmal triffst, dann verwandelt sich die 6 in eine 5 und dann siehst du halt, okay, jetzt muss es noch 5-mal getroffen werden. Und man kann am Anfang ganz in Ruhe seinen ersten Schuss sozusagen planen und kann so einen Richtungspfeil so mit dem Finger bewegen auf dem Display und kann da genau den Winkel sich überlegen, da will ich dagegen schießen, dann prallt das Ding da ab, dann geht er da dahinter und dann macht er da irgendwas. Und was das Ganze noch so ein bisschen besonders macht, ist, dass diese Blöcke, die man da unten trifft, die sind nicht, haben keine rechtwinkligen Ecken, sondern die haben abgerundete Ecken. Und das wird dann halt auch entsprechend berechnet. Wenn du jetzt diese abgerundete Ecke triffst, dann hat das natürlich einen anderen Austrittswinkel wieder, diese Kugel, wenn sie davon abprallt. Und das Ziel ist, diese Blöcke abzubauen. Und wenn du die abgebaut hast, dann rutscht dein Startpunkt, von dem aus du schießt ein bisschen tiefer. Und von unten rutschen neue Blöcke nach, sozusagen. Du hast, das Spiel heißt Hold Down. Und der Hintergrund in dem Menü ist so ein bisschen, du bohrst in einen Planeten oder in einen Mond oder sowas rein. Und du musst bis zum Kern kommen. Und musst halt so viele Blöcke wegballern, dass du irgendwann mal beim Kern des Planeten ankommst. Und was halt nicht passieren darf, ist, nach jedem deiner Schüsse rutscht das dir alles ein bisschen entgegen, ein bisschen hoch oder beziehungsweise du rutscht ein bisschen weiter runter. Und wenn du irgendwann an dem Level ankommst, wo der oberste Block auf deiner Höhe ist, dann hast du verloren. Also du musst immer das Zeug, was direkt auf dich zukommt, musst du möglichst schnell wegmachen, damit du weiterkommst. Und es ist nicht hektisch, es ist also nicht wie bei Breakout, wo man irgendwann sehr schnell Finger haben musste, sondern hier ist es eigentlich nur, man überlegt sich einen Winkel, man schießt und dann schaut man, was der Schuss macht und wartet ab, bis der ganze Staub sich gelegt hat. Und dann danach rutscht das alles eins hoch und dann muss man wieder den nächsten Schuss planen und muss sich überlegen, wie will ich, also welcher Winkel passt jetzt genau, damit exakt das passiert und ich nicht sozusagen dann, es heißt dann immer, you crashed, wenn du zu nah rangekommen bist an die Blöcke. Und das beschäftigt mich jetzt schon seit einigen Tagen, weil das ist irgendwie, es gibt da noch so einen kleinen Wurm unten in der Ecke, ich weiß nicht, was der zu sagen hat, aber der sitzt da immer am Anfang, erklärt er dir das Spiel und später kannst du ihn immer antippen und er gibt dann so kommunistische Sprüche von sich. Also er ist offensichtlich Kommunist, der kleine Wurm. Warum der da ist und wieso der Kommunist sein muss, habe ich noch nicht verstanden. Aber man klickt ihn dann irgendwie an, dann sagt er so Sachen wie seize the means of production oder work, work, work oder so. Ich habe irgendwie, er gibt immer so Sprüche von sich. Aber ja, der ist vielleicht einfach nur, damit er sympathisch aussieht. Ich weiß es nicht. Aber macht Spaß, ist sehr, sehr eins von diesen Spielen, wo die Programmierer sehr viel Liebe auch in die kleinen Details gelegt haben. Obwohl es eigentlich ein relativ simples Spielkonzept ist, es ist sehr polished. Also man hat das Gefühl, da ist wirklich zu Ende gedacht und auch zu Ende programmiert worden, bis alles schick und schön ist, auch vom Soundtrack her und von der Art, wie die Steuerung sich anfühlt und wie die Menüs gemacht sind und so. Also mit Liebe zum Detail zu Ende gemacht und nicht so hingerotzt wie manche Spiele, die man sich runterlädt und dann funktioniert irgendwas nicht richtig oder man hat schon das Gefühl, der hat doch selber nicht, hat das doch selber nie ausprobiert, so nach dem Motto, sondern hier ist wirklich alles so schön gemacht und deshalb hat mich das sehr gefreut, das zu spielen. Ich spiele es auch immer noch. Und es ist so, dass ich da, wie gesagt, da es keine Hektik hat und da man es jederzeit pausieren kann und das Handyspiel sich dann einfach merkt, wo man ist, kann man das auch wirklich so im Zug 1:30, oh, ich muss aussteigen, Handy einstecken, man bleibt genau an der Stelle, wo man ist und dann, weiß nicht, 2 Stunden später sitzt man auf dem Klo und hat Langeweile und spielt man nochmal 2 Minuten und dann steckt man es wieder weg und man kann immer genau da bleiben, wo man ist, weil es gibt kein nichts Zeitkritisches, was irgendwie wo man dann sagen muss, nee, ich muss jetzt entweder das Level zu Ende spielen oder ich muss von vorne anfangen, was es ja in vielen Spielen gibt, sondern du kannst es jederzeit unterbrechen und du verlierst nichts. Das finde ich auch immer sehr schön für so Zwischendurch-Spiele. Ja. Genau, das ist Hold Down. Wie gesagt, kostet Geld, aber sehr zu empfehlen. Ja, dann hätte ich noch einen kleinen Podcast zu empfehlen. Zwar höre ich den auch schon seit einer ganzen Weile. Ich weiß nicht, man kennt wahrscheinlich John Hodgman, oder? Den kennst du, denke ich, oder?
Ja.
War ja mal eine Apple-Werbefigur, aber auch sonst so, wie würde man den einordnen? Comedian und hin und wieder auch mal Schauspieler, so in verschiedenen Serien. Hatte in Community mal eine Rolle, taucht immer mal hier und da mal so auf. Der Mann hat auch einen Podcast und zwar Judge John Hodgman. Und das ist ein sehr lustiges Format. Und zwar ist John Hodgman in diesem Fall wirklich der Judge und Leute bringen ihre Fälle vor ihm zur Verhandlung. Und die Fälle sind halt so meistens private Streitigkeiten. Und was mich jetzt dazu gebracht hat, die Sendung zu empfehlen, ist, dass ich gerade jetzt auch heute eine Episode, die jetzt müsste ich gucken nach der Nummer 376 vom Judge John Hodgman Podcast gehört habe. Und da geht es um zum Beispiel um eine Familie, die bringen ihren Kindern, lassen die Deutsch beibringen. Die sind in so einer deutschen Sprachschule und eigentlich wollten die Eltern auch mitmachen, aber nur der Vater hat durchgehalten und die Frau ist ausgestiegen und macht jetzt keinen Deutschkurs mehr. Und jetzt will der Vater zu Hause mit den Kindern das geübte Deutsch, also die Kinder sind 4 und 7, will der Vater zu Hause das Deutsch mit den Kindern sprechen, so nach dem Motto frühe Sprachbildung und so weiter, und dann können die sich gleich als Kind lernt man es leichter und so weiter, also gleich zweisprachig aufwachsen, aber er ist halt kein Native Speaker, und sondern nur auch genauso in der Sprachschule wie seine Kinder auch. Und die Frau, also die Mutter der Kinder, ist dagegen, dass sie das machen, weil sie sagt, mit seiner fürchterlichen Aussprache, das wird nicht gut enden für die Kinder, sondern die sollen es lieber von den Lehrern lernen. Das sind zum Teil Native Speaker und das wäre doch besser. Und diesen Streitfall zu klären, ist jetzt an sich ja nichts, was du vor ein Gericht bringen würdest, aber in diesem Podcast ist es halt so, die Leute können mit ihren Fällen sich dort bewerben und können ihre Fälle da austragen, und dann ist es wie so eine kleine Gerichtsverhandlung, und am Schluss entscheidet der Judge irgendwas, und am Anfang bei der Einschwörung oder bei der Vereidigung der Parteien müssen die dann halt sagen, okay, ja, ich unterwerfe mich diesem Gericht und werde tun, was der Judge sagt und so, und dann wird das halt geruled. Es wird natürlich nicht nachgehalten, wie die dann später in ihrem Leben damit umgehen, aber es kommen sehr, sehr lustige Fälle zur Verhandlung. Und was sich Leute, die irgendwie das Wohnzimmer umdekorieren wollen und sich nicht einigen können und so. Und er stellt dann halt immer Fragen und Fragen und versucht, die Situation zu verstehen. Und schon das ist sehr lustig, diese Eruierungsphase, wo er die Leute mit Fragen foltert und dann auch immer mit seiner Meinung dazu nicht hinterm Berg hält. Aber die ganze Zeit oft so, dass man trotzdem nie, bevor das Urteil gefällt wird, wissen kann, auf welche Seite wird er sich jetzt schlagen. Und das kann er wirklich gut, dass er zwar bei beiden Seiten irgendwie sagt, du hast doch eine Macke, das kann doch nicht sein, ja. Aber dann auch wieder bei der anderen Seite auch irgendwas findet, wo er so lange dran rumkriddeln kann, dass du sagst, okay, also dem Antrag von der Seite wird er nicht folgen, weil das hält er für völlig bescheuert. Und dann kommt die andere Seite mit ihrem Antrag und denkst aber auch, nee, dem wird er auch nicht folgen. Und dann rulet er tatsächlich, und manchmal wirklich so, dass du sagst, das hat er gut hingekriegt, damit müssten die eigentlich leben können. Und manchmal so, dass du auch denkst, so, oh, das gibt Ärger zu Hause, wenn die dann mit diesem Ruling wieder aus dem Gerichtssaal kommen. Manchmal sind es irgendwie Freunde, wo der eine dem anderen irgendwie eine Marotte austreiben will und das vor Gericht bringt oder so, also vor Gericht in Anführungszeichen. Sehr lustiger Podcast, Judge John Hodgman, hör ich mittlerweile sehr gern. Und gerade mit der
Deutsch. Wie lang sind die Folgen so?
Da stellst du mir Fragen. Da muss ich jetzt gerade mal hier schauen. Das steht natürlich hier nicht. Das ist ja super. Muss ich jetzt hier auf Play drücken? In der Hoffnung. Ah ja, so ungefähr eine Stunde. 51 war die ich jetzt mal testweise angeklickt habe. 51 Minuten. Ja, also durchschnittliche Podcast-Kost kann man so weghören.
Okay.
Ja, und normalerweise hat dann immer noch so einen, ich weiß gar nicht, was das, was dieses Wort bedeutet, Bailiff, sagt ihr das was? Ist das so ein Gerichtshelfer oder sowas?
Bin ich sicher.
Ich google das gerade mal, dann haben wir das geklärt. Also so ein Helferlein hat er da immer noch auf seiner Seite, dann dadurch sind das in der Regel dann so zwei Personen auf Gerichtsseite, eben John Hodgman und sein Bailiff, Gerichtsdiener ist die Übersetzung, die mir hier CC ausspuckt. Amtmann, Vogt, Gerichtsvollzieher, Verwalter, Exekutor, Gerichtsbote, Gerichtsdiener, Büttel. Also sowas in der Art. Und der hat immer noch einen beiseite, und das heißt, die können sich auch noch mal immer so ein bisschen die Pointen zuwerfen, weil manchmal hast du halt die Leute sind ja dann in der Sendung, das sind ja aber keine, ich sag mal, Podcasts erfahrenen Menschen oder generell Radiosendungs erfahrenen Menschen. Insofern ist dann ganz gut, dass da noch eine zweite Person gibt, die auch nicht scheu ist, lustige Sachen ins Mikro zu reden. Wobei ich immer überrascht bin, die Gäste teilweise wirklich sehr eloquent mit dieser Situation umgehen, dass sie jetzt unter Umständen dann von Hunderttausenden oder weiß ich nicht, wie viele Leute man da bei der Sendung hat, aber John Hodgman ist ja jetzt nicht irgendwer, ich denke mal, das werden schon ein paar Leute hören, Ja, da bin ich immer erstaunt, wie eloquent die da so sind. Schon beeindruckend. Und sehr lustig. Also, das wollte ich noch empfohlen haben.
Sehr gut.
Ja, und damit schließt sich dann diese Gerichtsverhandlung.
Haben wir es eigentlich schon? Eher eine kürzere Folge?
Ja.
Was euch ja vielleicht auch mal freut?
Vielleicht.
Kommt ihr früh ins Bett? Seid ihr vielleicht noch wach jetzt am Ende?
Genau, oder auch nicht. Das könnt ihr dann in die Kommentare auf sneakpot.de schreiben. Bin eingeschlafen bei Minute 33 oder sowas in der Art. Da könnt ihr dann nachgucken, so, war es Claudia oder war ich, der sie umgelabert hat.
Ja, ich hab einen Freund, der mir in letzter Zeit häufiger erzählt, dass er einschläft, während er meine E-Mails liest.
Mm.
Man muss dazu sagen, er ist einer sehr an einem Punkt in seinem Leben, wo es eine gewisse Überforderung insgesamt gibt. Also es liegt nicht nur an mir, aber trotzdem habe ich da, ich glaube, ich bin noch nie da beim Lesen einer E-Mail eingeschlafen.
Nee, ich würde da auch mal wegen Narkolepsie-Verdacht zum Arzt gehen.
Vielleicht sind meine E-Mails einfach so langweilig.
Ja, aber das Lesen von E-Mails, also gut, auf der anderen Seite, Man kann auch beim Fernsehen und so einschlafen. Ja, ich weiß nicht. Aber das klingt irgendwie gefährlich. Ich würde das mal untersuchen lassen oder früher ins Bett gehen.
Genau. Machen wir.
Machen wir jetzt. Und gute Besserung an Stefan.
Gute Besserung, Stefan.
Der sich einer zahnmedizinischen Sache hat unterziehen müssen und deshalb heute nicht dabei war. Nächste Woche dann vermutlich wieder. Und ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr dann einfach die nächste Folge runterladet. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Tschüss.